Hi, bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Im heutigen Podcast thematisieren wir unter anderem Essstörungen. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann holt euch jemanden dazu oder spult einfach ab Minute 14:50 für ungefähr 8 Minuten vor. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich strebe eigentlich gar nicht immer danach, den Superpost zu machen, weil den gerade alle machen oder weil du damit die super vielen 100.000 neuen Follower bekommen könntest. Und das ist mir sogar auch ganz wichtig, dass ich wirklich schaue, was sind die Themen, die mich bewegen und die ich dann eben auch meiner Community mitgebe. Ich merke aber auch zum Beispiel, klar, es gibt Themen, die funktionieren besser, wie jetzt eben der Unterarmstütz. Das war jetzt sicherlich auch eine gewisse Form von Zufall, aber auch herangearbeiteter Zufall vielleicht. Klar, ich habe sehr, sehr viel im Winter auch gemacht zu diesen Themen. Aber gleichzeitig habe ich jetzt zum Beispiel auch immer wieder angefangen, auf Deutsch Beiträge zu posten, die sicherlich meiner internationalen Community nicht viel bringen oder die mir jetzt auch nicht super viele Follower bringen, sondern vielleicht sogar auch dazu führen, dass die Internationalen sagen, die spricht auf Deutsch, ich entfolge ihr lieber. Aber ich nehme das lieber in Kauf, weil am Ende ist es für mich wichtig, dass ich so bleiben darf, wie ich bin, und ich möchte, dass meine Community viel daraus mitnimmt, und da muss jeder für sich selektieren, ob er mir dann folgen möchte oder nicht. Und genau, also mein Antrieb ist nicht, Follower zu maximieren, sondern Inhalt zu maximieren und authentisch zu bleiben.
Herzlich willkommen zur neuen Episode von Fränkischer Talk. Mein Name ist Andrea Pauli und ich freue mich sehr, dass mir heute Inga-Lena Schönburg-Heuk gegenüber sitzt. Inga-Lena ist aber viel bekannter unter dem Namen Leni Runner. So heißt du nämlich auf Instagram. Leni war bis 2011 Profisportlerin. Dann kam eine böse Mittelfußverletzung, die nicht mehr weggegangen ist. Und seitdem ist sie Trainerin, Laufcoach, Mama und Influencerin. Ungefähr 270.000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Das ist eine ganze Menge. Der große Durchbruch kam, glaube ich, durch ein Video über Planks. Der böse Unterarmstütz unter anderem. Leni, vielen Dank, dass du gekommen bist. Schön, dass du bei mir bist. Sag mal, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn einem jeden Tag 10.000 Leute beim Sporttreiben im eigenen Wohnzimmer zugucken?
Ja, danke erstmal für die Einladung. Freue mich sehr, heute hier mit dabei sein zu dürfen. Und ja, also klar, da wächst man ja rein. Man fängt ja irgendwie bei ganz klein an und das entwickelt sich, was ja super, super spannend ist. Ich hatte ja auch überhaupt keinen Fahrplan, was sich da jetzt über Social Media so entwickeln würde. Gleichzeitig bin ich eigentlich schon seit jeher Sportlerin. Ich habe es immer geliebt, mit anderen mich zu bewegen, aber auch immer gerne Vorbild zu sein, andere mitzunehmen, sie auch zu animieren und ja, den Sport einfach miteinander zu erleben. Und bin eigentlich seit fast 20 Jahren Trainerin. Also mit 16 habe ich meine erste Laufgruppe gehalten bei uns im Dorf und das Ganze hat sich dann so fortentwickelt. Auch wenn man vielleicht damals nicht genau wusste, wo man 20 Jahre später stehen würde, so finde ich, ist es eigentlich schon ein konsequenter Weg, der sich so durch mein Leben zieht. Und deswegen fühlt sich's gar nicht so schlecht an, sondern eigentlich total schön, dass ich die Chance habe, jetzt auch über so eine große Plattform so viele Menschen zu erreichen und mit ihnen eigentlich meine Passion zu teilen und ihnen was mitzugeben, dass sie auch diese große Leidenschaft für sich entwickeln oder sie eben Tag für Tag nochmal ein bisschen besser erleben können oder aufbauen können.
Wer sind denn die Menschen, die dir auf Instagram folgen? Wer guckt dir dazu? Wer schaut, was er von dir lernen kann?
Ja, ist eine gute Frage. Also natürlich hat man so, ja, sag ich mal, einige, die sich auch immer wieder melden und schreiben. Es kommen natürlich jedes Mal neue mit dazu, die sich bedanken oder die auch neue Vorschläge machen für Inhalte. Aber ich denke, die mir folgen, sind schon auch viel diejenigen, die was Ähnliches teilen oder in einer ähnlichen Lebenssituation sind wie ich. Also Mütter, Schwangere, die bald Mutter werden, die auch Fragen zu dem Thema haben, Sportler, Leistungssportler, Läuferinnen, Fitnessinteressierte, Ernährungsinteressierte, aber auch Leute, die sich um die Natur und um die Umwelt kümmern wollen, die ja davon einfach begeistert sind, den Sport auch in den Alltag mit einzubauen. Aber so ganz genau weiß man natürlich auch nicht, wer diejenigen sind, die einfach nur so, also die stillen Follower, die einfach nur so folgen und vielleicht das eine oder andere nur rausziehen, aber andere Inhalte einfach nur mitnehmen, in Anführungsstrichen, aber sich dafür nicht interessieren.
Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass du dir ziemlich genau anguckst, welche Posts funktionieren wie gut, welche Themen kommen besonders gut an, wo bekommst du viele Reaktionen, was sind denn so deine stärksten Themen, wo weißt du, wenn ich das heute mache, habe ich wieder 5.000 Follower mehr und einen Haufen Nachrichten in meiner Inbox?
Tja, also ganz so analytisch bin ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich mache das schon immer noch oft aus dem Bauch heraus. Also Themen, die mich selber auch interessieren, wo ich selber denke, Mensch, die sind spannend, die ja, die gefallen mir vielleicht auch, weil ich sie wichtig finde. Ich strebe eigentlich gar nicht immer danach, den Superpost zu machen, weil den gerade alle machen oder weil du damit die super vielen 100.000 neuen Follower bekommen könntest. Und das ist mir sogar auch ganz wichtig, dass ich wirklich schaue, was sind die Themen, die mich bewegen und die ich dann eben auch meiner Community mitgebe. Ich merke aber auch zum Beispiel, klar, es gibt Themen, die funktionieren besser, wie jetzt eben der Unterarmstütz. Das war jetzt sicherlich auch eine gewisse Form von Zufall, aber auch herangearbeiteter Zufall vielleicht. Klar, ich habe sehr, sehr viel im Winter auch gemacht zu diesen Themen. Aber gleichzeitig habe ich jetzt zum Beispiel auch immer wieder angefangen, auf Deutsch Beiträge zu posten, die sicherlich meiner internationalen Community nicht viel bringen oder die mir jetzt auch nicht super viele Follower bringen, sondern vielleicht sogar auch dazu führen, dass die Internationalen sagen, die spricht auf Deutsch, ich entfolge ihr lieber. Aber ich nehme das lieber in Kauf, weil am Ende ist es für mich wichtig, dass ich so bleiben darf, wie ich bin und ich möchte, dass meine Community viel daraus mitnimmt und da muss jeder für sich selektieren, ob er mir dann folgen möchte oder nicht. Und genau, also mein Antrieb ist nicht, Follower zu maximieren, sondern Inhalt zu maximieren und authentisch zu bleiben.
Wenn du Follower maximieren wolltest, könntest du das wahrscheinlich auch tun, so wie es andere Influencerinnen, und ich gendere das jetzt bewusst auf die weibliche Form, tun, nämlich mit immer knapperer Kleidung. Ne, also die Hosen werden kürzer statt T-Shirt, Sport-BH und möglichst viel Bewegung, damit es was zu gucken gibt. Davon distanzierst du dich ziemlich bewusst, richtig?
Jein, also ich sag mal, es gibt natürlich Übungen, da ist es auch wichtig, dass man sieht, was trainiert wird. Ich glaube, da muss man auch immer ein bisschen differenzieren. Also auch zu sagen, okay, es wird der Bauch trainiert, dann ist es auch mal sinnvoll, wirklich in einem Sport-BH eine Übung zu zeigen. Sicherlich auch da, es muss authentisch sein. Im Winter ziehe ich jetzt natürlich eher mal was Längeres an. Wenn ich drinnen trainiere, habe ich was Kürzeres an. Aber ich versuche mich sehr klar von diesem weiblichen, vielleicht auch leicht sexistisch angehauchten Videos oder Beiträgen auch zu trennen, weil ich so einfach nicht bin und das auch nicht mein Anspruch ist. Und womöglich könnte ich damit meine Followerschaft verändern. Also ich glaube, auch da geht es ja auch immer darum, wer sind diejenigen, die mir folgen. Und wahrscheinlich würde ich dann meinen Männeranteil vielleicht erhöhen, aber bei den Frauen auch wieder was verlieren. Und deshalb komme ich, glaube ich, zurück zu der Aussage wie davor. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich so bin, wie ich bin. Und mal trage ich was Kürzeres, mal trage ich was Längeres. Aber ich würde es niemals wegen meinen Followern irgendwie verändern, um mich da falsch zu positionieren. Und ich möchte auf jeden Fall da lieber eine Schicht zu viel tragen als eine zu wenig. Weil darum geht es bei mir nicht. Es geht mir wirklich um den Inhalt.
Spiegelt sich das auch in den Kommentaren und vor allem auch in den Direktnachrichten wieder oder hast du da negative Erfahrungen gemacht?
Also zum Glück bekomme ich da relativ wenig die Ansprache jetzt zum Beispiel von Männern, die jetzt falsche Themen irgendwie anschneiden wollen, sondern ich habe auch generell 60% Frauen und nur 40% Männer. Bei den Männern sind es auch sehr, sehr viele, die tatsächlich auch sehr leistungsorientiert sind. Also das sind, glaube ich, die, die aufgrund von meiner Leistungsfähigkeit im Laufsport mir auch folgen und davon profitieren, von meinen Trainingstipps, von meinen Vorschlägen zu den Trainingsinhalten, Halbmarathon. Jetzt strebe ich ja zum Beispiel eine Zeit so um die 1:20 im Halbmarathon an. Das ist für die meisten Frauen eher weniger zu erreichen, die jetzt so im Breitensport unterwegs sind. Aber für Männer ist das erstrebenswert und die profitieren davon. Aber bei den Frauen, die mir jetzt folgen, für die ziehen sich halt andere Inhalte raus. Und deshalb sage ich auch, es ist, glaube ich, schon eine breite Masse, die da mit dabei ist. Und ja, genauso möchte ich eigentlich auch bleiben.
Wie passt das denn eigentlich zum Verhältnis Läuferinnen und Läufer insgesamt? Also wenn du sagst, 60% Frauen folgen dir, ich habe das Gefühl, das ist aber jetzt vollkommen statistisch unbelegt, dass eigentlich mehr Männer laufen als Frauen. Stimmt das?
Tja, sehr gute Frage. Ich habe da gar keine ganz genaue Zahl im Kopf. Ja, ich sag mal, es könnte sein, dass es tatsächlich mehr Männer sind. Vielleicht walken auch Frauen eher, also so zum Einstieg vielleicht auch. Mein Anspruch ist es in meinem Post oder in meinen Beiträgen natürlich auch beides zu erreichen. Also auch diejenigen, die noch nicht viel laufen, zu sagen, schau mal, wenn du jetzt mit dem Laufen anfängst, dann achte doch auf dies oder jenes. Und deswegen ist da, glaube ich, auch ein breiter Inhalt mit dabei. ich sag mal jetzt vor allem im Winter geht es ja auch viel um so Stabilitätsthemen, Basis legen, auch für den Sommer, für das Laufen, aber für alles andere auch. Ich sag mal, es folgen mir auch Leute, die sagen, ich bin keine Läuferin, aber ich bin sehr fitnessorientiert und ich bin sehr vielleicht sogar auch äußerlich orientiert und möchte einfach einen schönen Körper für den Sommer haben. Deshalb schaue ich mir deine Videos an, die mir helfen, eben Unterarmstütz oder Seitstütz besser zu machen und ziehen sich daher Inspiration. Also auch da, das ist ganz spannend. Wo kommen die Leute her und was ist deren Ziel? Manchmal würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr drüber wissen und dann wiederum denke ich, passt schon. Wenn sie mir folgen, ist doch schön und wenn sie mir entfolgen, dann ist es auch okay.
Wenn ich dich angucke, du bist zierlich, total durchtrainiert, nicht riesig groß. Viele Läufer sind 1,85 Meter, 1,90 Meter, wiegen 80, 90 Kilo. Männerkörper sind anders als Frauenkörper, das wissen wir. Also gerade was Körperfettanteil angeht, was Muskelmasse angeht, was Kondition angeht. Wie viel von dem, was du trainierst, was du weißt, lässt sich denn 1:1 auf Männerkörper überhaupt übersetzen?
Also ich sag mal, die Übungen ganz im Generellen, die jetzt für Läufer wichtig sind, kann ein Mann genauso machen wie eine Frau. Sicherlich trainiert ein Mann, wenn es jetzt um das Läuferische geht, also tatsächlich um Halbmarathon, Marathontraining oder ähnliches, kann ein Mann anders trainieren als eine Frau. Aber auch da muss man vielleicht sagen, dieses, ich sag mal, kostenlose Angebot, was eine Seite wie Instagram eben bietet, da muss man schon auch selber ein bisschen selektieren. Deswegen bekomme ich natürlich auch viele persönliche Anfragen. Hättest du Zeit, mir einen Trainingsplan zu erstellen? Hast du Zeit für persönliches Coaching, um das Ganze noch ein bisschen zu optimieren und dadurch eben noch spezifischer, sage ich mal, aufzustellen, was sicherlich Sinn macht für alle, die sagen, ich möchte den nächsten großen Schritt vielleicht gehen, eine neue Bestzeit laufen oder für all diejenigen, die vielleicht für sich auch sagen, Mensch, ich möchte einfach im Generellen noch besser was verstehen. Oder besonders diejenigen, die aus einer Verletzung kommen, die aus einer schwierigen Lebensphase kommen, die sagen, ja, ich möchte es einfach ganzheitlich angehen, die dann einfach so ein persönliches Coaching auch mal wünschen, was sicherlich extrem effizient ist. Also ich habe das jetzt zuletzt immer wieder gemacht mit so, ich sag mal, auch Sonderfällen mit Leuten, wo ich gesagt habe, ja, das ist mir auch ein Anliegen, denen wirklich weiterzuhelfen, dass sie wieder ihren Einstieg finden, dass sie dabei bleiben können oder ähnliches. Ich kann das natürlich nicht abdecken mit jedem, aber ich finde es generell super spannend und auch total schön, wenn man da wirklich so den ganzheitlichen Ansatz wählt. Denn Laufen ist ein Sport, der zwar im ersten Moment total einfach wirkt, also als könnte ihn jeder oder jede sofort ausüben. Aber Laufen ist schon auch ein anspruchsvoller Sport, der über Bewegungsbilder sehr stark beeinflusst werden kann. Es reichen häufig Kleinigkeiten, die man verändert, um einen ganz großen Schritt nach vorne zu machen. Aber es reichen auch Kleinigkeiten, die man falsch macht, wie zum Beispiel den falschen Laufschuh kauft und sich dadurch in eine Verletzung reinläuft. Und das sind so Punkte, die mir immer wieder auch leid tun, weil ich denke, ach Mensch, es ist schade drum. Es hätte einfach ein bisschen Veränderung bedarf und dann wäre es dir gleich viel besser ergangen. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich eben auch so viel wie möglich weiterhelfen kann.
Daraus hast du ja eigentlich auch deinen Job gebaut, wenn man so möchte. Also Personal Trainings, Laufgruppen, Coachings, Vorträge, das alles ist das, womit du heute dein Geld verdienst, ohne dass du selber noch im Leistungssport bist. Du rennst aber immer noch, Verzeihung, wenn ich das so flapsig formuliere, aber in einem Mordstempo durch Bamberg und Umgebung. Also du bist immer noch sehr, sehr viel unterwegs. Wenn ich das richtig weiß, du läufst so 3-4 Mal die Woche mindestens eigentlich, hast immer noch irgendwelche Halbmarathon- und Marathonpläne immer noch im Hinterkopf, trotz 2 Kindern. Was macht Laufen für dich so toll? Also ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich laufe immer dann, wenn ich weiß, ich habe große Bergtouren vor und brauche eine gute Grundkondition, aber mir macht es überhaupt keinen Spaß. Ich laufe rein aus Trainings- und Vernunftgründen, um fit zu werden, aber Spaß macht es mir wirklich gar nicht. Was ist das bei dir, dass dich das so glücklich macht?
Ja, also ich glaube, ich komme einfach aus einem, aus einer Kindheit, die mir das schon immer so gelehrt hat. Ich war immer wahnsinnig gerne in der Natur. Ich war sicherlich als Kind, aber auch wahnsinnig ehrgeizig. Ich bin die jüngste von 4 Geschwistern. Ich musste immer schon rennen und nicht gehen. Mein Alltagsschritt ist immer noch für die meisten ein Rennschritt, die sich immer fragen, die wirbelt hier so rum. Für mich fühlt sich das normal an. Also ich mag das auch. Das habe ich mir, glaube ich, so angewöhnt. Aber das Laufen kam für mich auch in der Lebensphase, in der ich so ein bisschen auf der Suche auch nach mir selber war. Also sehr häufig fängt man ja mit dem Laufen auch an oder fangen viele mit dem Laufen an in einer schwierigen Lebensphase. Sei es eine Trennung, sei es ein Schicksalsschlag. Rückschlag, sei es beruflicher Wechsel oder ähnliches, aber auch junge Mädchen, die so in die Pubertät kommen, die ein bisschen auf der Suche nach sich selber sind, vielleicht auch nach ihrem Äußeren, also sehr häufig dann auch nach einem neuen Außenbild streben. Und ja, so kam das auch zu mir. Also ich sag mal, meine erste Lauferfahrung war schon sehr ehrgeizorientiert. Als junges Mädchen Erfolge gehabt, auch bei kleinen Dorfläufen, tollen Trainer gehabt. Damals unser Nachbar, der mich immer wieder mal mitgenommen hat zu so Läufen und gesagt hat, Mensch Leni, wir fahren hier zum Waldlauf nach Hechendorf, kommst du mit? Oder wir gehen jetzt laufen, hast du Lust? Und ich hatte halt Lust oder Zeit und bin einfach mal mitgegangen. Und mit dem Erfolg als Kind, als junges Mädchen, als Jugendliche, kam dann natürlich auch die Passion dafür. Dann hatte ich so einen kleinen Hänger und war im Ausland in Australien mit 17, 18 so, quasi in der 11. Klasse die letzten 3 Monate. Und dort hatte ich schon Schwierigkeiten, mich zu orientieren. Rein in der Familie waren so, ja, Scheidung von der Mutter. Mein Austauschmädchen war plötzlich verliebt und hatte keine Zeit. Ich war total einsam. Und da habe ich das Laufen angefangen und gleichzeitig bin ich mit dem Laufen auch in so eine Essstörung gerutscht. Und das eine kommt ja oft mit dem anderen einher. Also, dass man auf der Suche nach sich selbst ist, eine Unzufriedenheit aufbaut, dadurch auch so ein gewisses Kontrollbedürfnis auch entwickelt. Und so kam damals so der nächste große Schritt eigentlich in diese Passion des Laufens. Denn das Laufen war für mich immer da. Also, ich hatte keine Freundin dort vor Ort, aber das Laufen war mein Kumpel. Es hat mich begleitet, es hat mir geholfen, Antworten zu finden auf Fragen, die ich mir damals gestellt habe. Es war ja auch ein Ausgleich. Ich war danach immer glücklicher als vorher. Und gleichzeitig habe ich eben dadurch irgendwie auch so mein, ja, ein bisschen mein Selbstbild verändert, was nicht nur gut war, aber was eben in dieser Phase dann miteinander einherging.
Ist es okay, wenn wir über diese Essstörung noch ein bisschen weiter reden?
Gerne, ja.
Es gibt ja einen Fachbegriff dafür, wenn das mit der sportlichen Ausdauer und dem sportlichen Leistungsspektrum zusammenhängt. Anorexia Athletica, glaube ich, heißt
es. Genau, ja.
Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch wieder statistisch nicht belegt, aber wenn ich Leichtathletinnen, also ist ja auch ein Thema für Männer, im Fernsehen sehe, bei Meisterschaften, bei vielen, denke ich, und ich möchte das jetzt wirklich gar nicht als Bodyshaming verstanden wissen, ganz im Gegenteil, bei vielen denke ich, das sieht nicht gesund aus. Die, also sind wirklich mager. Und da habe ich das Gefühl, wie kann ein solcher Körper, der nicht muskulös aussieht, sondern wirklich teilweise unterernährt, wie kann der solche Leistungen bringen? Wo ist denn da der Kipppunkt und was kann ich vielleicht bei Angehörigen, bei Freundinnen, bei Töchtern, bei Patenkindern, bei Geschwistern, was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, da kippt was? Das hat nicht mehr mit gesundem Leistungsspektrum zu tun, sondern da rennt jemand gerade buchstäblich in so eine Essstörung rein.
Ja. Also es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, was sicherlich gerade so im Nachwuchslaufbereich sehr präsent ist. Ich würde da sagen, dass es schon primär die Mädchen betrifft, selbst wenn es natürlich auch Männer mit Essstörungen gibt und auch mit einer Anorexia Athletica. Ich sag mal, Skiweitsprung oder ist sicherlich da ein ganz großer Themenbereich oder ein großer Sportbereich, wo das ein Riesenthema ist. Gerade bei den Läuferinnen sind mir damals einige begegnet, die eben an einer Magersuchtsgrenze waren und trotzdem zwischenzeitlich in der Lage waren, wahnsinnige Leistungen abzurufen. Und das ist genau die Schwierigkeit dabei. Das Laufen ist einfach schon eine Sportart, die mit Gewicht zu tun hat. Und es steht und fällt mit jedem Kilo, was du mehr oder weniger teilweise trägst. Aber wie du sagst, es ist natürlich so eine gewisse Grenze teilweise auch da, die an Messerschneide du halt irgendwo auch unterwegs bist. Das heißt, entweder schaffst du es eine Zeit lang, an dieser Grenze noch zu bleiben und du bringst wahnsinnige Leistung, aber es kann innerhalb von kürzester Zeit das System kippen. Und mir sind viele Läuferinnen begegnet, die kurzzeitig da waren, sehr, sehr gut waren und nach kürzester Zeit aber auch wieder weg waren. Ich habe aber auch Läuferinnen erlebt, die natürlich auch wirklich dann auch nachhaltig mit körperlichen Problemen zu tun hatten. Also das erste ist natürlich die Regel, die ausfällt. Der Zyklus ist völlig durcheinander oder gar nicht mehr da. Das ist, wenn du 17, 18 bist, dir vielleicht erstmal völlig egal, weil in dem Moment geht es erstmal darum, leicht zu sein, schnell zu sein. Du bist da sehr kurzsichtig unterwegs und ich hatte auch eine Zeit lang meine Regel nicht und meine Mutter, die selber auch Ärztin war und sehr, sehr besorgt war, hat mich da viel versucht zu unterstützen, aber natürlich trifft es auch erstmal auf taube Ohren. Also in dem Moment will man dem Ganzen auch erstmal ja keinen Raum geben, sondern ist da sehr ich-orientiert und sehr leistungsorientiert und das ist mir egal. Aber natürlich Stand heute oder auch dann 1, 2, 3, 4 Jahre später habe ich schon gedacht, na wie wird es mal, wenn ich Kinder bekommen möchte, wird es so einfach funktionieren? abgekürzt, glücklicherweise war das überhaupt kein Thema für mich. Mein Zyklus regulierte sich dann auch nach relativ schneller Zeit wieder, weil ich dann aber eben auch über den Frauenarzt mit eingegriffen habe. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Appell von meiner Seite jetzt auch an alle, die eben damit im Kontakt sind. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man darauf achtet, dass man dem nicht zu lange Raum gibt und dass man da schon auch in Behandlungen ins Gespräch geht. Mhm. Und wenn, sage ich mal, die Kinder oder die Person das erstmal ablehnt, dass man dann überlegt, wer könnte eine Person sein, die da besser ins Gespräch kommt. Mhm. Aber mit je weniger Druck, desto besser. So war das bei uns zu Hause dann auch, als das Thema nicht mehr ganz so präsent ständig angesprochen wurde, bin ich auch wieder offener geworden, das mit meiner Mutter zu besprechen und auch mit meinen Freundinnen in den Austausch zu gehen. Aber vielleicht da noch zum nächsten Punkt. Also klar, der Zyklus ist ein wichtiger Faktor. Wir haben aber auch Läuferinnen gehabt, die so eine gewisse Maskulinisierung auch dann gezeigt haben. Also vermehrten Haarwuchs, natürlich völlig, also Brust, Gewicht stark reduziert, aber eben auch Ansätze von Osteoporose. Also wir hatten eine, die hat im Kreuzbein so eine Art Osteoporose entwickelt mit Anfang 20, weil sie so mangelernährt war. Ermüdungsbrüche sind da sehr präsent. Natürlich passieren einfach auch vermehrt Verletzungen. Und das sind alles so Warnschüsse, die man unbedingt ernst nehmen muss, um eben dem Ganzen nicht zu lang den Raum zu geben. Und trotzdem ist es extrem sensibel und man muss da sehr, sehr vorsichtig mit umgehen, wie man das Ganze adressiert und sich vielleicht dann auch tatsächlich von außen eher Hilfe holen, wenn von dem innersten kleinen Kreis das nicht angenommen wird.
Wie bist du da wieder rausgekommen? Du hast gerade deine Mutter schon erwähnt natürlich, aber das muss ja intrinsisch passieren. Also du musst ja selber begreifen, ich habe hier ein Problem, ich brauche Hilfe und das, was ich hier tue, ist nicht gesund. Also wie hast du das damals geschafft?
Ja, das Spannende ist ja, natürlich ist mir bewusst gewesen, dass ich ein Problem habe, keine Frage. Trotzdem war diese Macht der eigenen Kontrolle in dem ersten Moment oder in der ersten Phase so viel stärker. Ich habe versucht, über diesen körperlichen Schmerz oder über diese körperliche Kontrolle mich selber auch zu kontrollieren und dadurch auch meinen Kopf und zu sagen, ich bin viel stärker und ich kann diesem Essens oder dem Hunger und diesem Bedürfnis quasi auch widerstehen. Das ist ja auch was einen in dem Moment vielleicht irgendwo auch stark macht. Aber wie bin ich rausgekommen? Es war sicherlich eine Kombination aus meinem sozialen Umfeld, was mich da unterstützt hat und eben schon auch das innere Verständnis dafür, dass das nicht der richtige Weg ist. Und ich bin dann auch nach dem Abitur, also ich habe dann ein paar Jahre auch erstmal gute Erfolge auch gefeiert aufgrund dieses oder kombiniert mit dem niedrigen Gewicht. Ist ja immer die Frage, was jetzt was ist. Was ist Ursache und was nicht. Aber bin dann auch deutsche Meisterin das erste Mal geworden, bin dadurch noch mehr in den Leistungssport gerutscht, stand aber immer wieder auch bei Events dann am Start, wo ich dachte, jetzt habe ich eine schlechte Leistung gebracht. Ja, es lag auch an meinem Gewicht. Ja, man steht immer wieder in seinem eigenen, in seiner eigenen intrinsischen oder inneren Diskussion, sage ich jetzt mal. Aber es war ein sehr spannender Weg. Ich bin dann nach dem Abitur ins Ausland gegangen, nach Venezuela, und habe da aber auch wieder zu innerer Stärke gefunden, habe mich neu irgendwie auch aufgebaut, neu aufgestellt und habe, glaube ich, dadurch so den neuen Zugang gefunden, dass ich einfach ein gutes soziales Umfeld hatte und sehr gut aufgefangen wurde von der Familienseite her und dann aber trotzdem auch im Sport meine eigene Kraft wieder gefunden habe und auch vielleicht am Beispiel der teilweise anderen Mädchen, die eben dann mit schweren Verletzungen ausfallen mussten, was mir zum Glück in dem Fall einfach auch erspart geblieben ist, weil ich rechtzeitig, glaube ich, noch die Kurve gekriegt habe.
Und dann kam eigentlich deine erfolgreichste Zeit. Ich spicke jetzt mal kurz hier auf mein iPad. Ich habe mir deine persönlichen Bestleistungen notiert und die Läuferinnen und Läufer, die uns jetzt zuhören, können mit diesen Zahlen noch viel mehr anfangen. Aber ich, die ich jetzt mich nicht wahnsinnig gut auskenne, was eine gute Halbmarathonzeit ist, bin wahnsinnig beeindruckt von diesen Zeiten. Und die sind von teilweise 2010. Das heißt, wir reden heute nochmal über ganz andere Zeiten. Können wir gleich noch drüber sprechen. Also 1500 Meter war die Bestzeit 4:24. Dann über 5000 Meter 16:33, also 16 Minuten 33 Sekunden für 5 Kilometer. Über die 10 Kilometer 33:30:25. 10 Kilometer auf der Straße 34:33, also knapp über eine halbe Stunde für 10 Kilometer. Dann in der Mannschaft, das sind dann 4 Personen, glaube ich. Ne?
Kommt drauf an, ja, 3 eigentlich. Ja.
1:56:19. Und jetzt wird es interessant, der Halbmarathon. Da war deine Bestzeit im Jahr 2010 1:14:54. Das ist also selbst für Männer eine wahnsinnig gute Zeit. Für Frauen schon sehr außergewöhnlich. Und nicht umsonst warst du immer Halbmarathon auch deutsche Meisterin. Und Marathon auch 2010 2:48:19. Das sind Zeiten, wenn du das hörst, was du da damals geleistet hast, gelaufen bist. Was geht da in dir vor? Ich meine, du kennst diese Zahlen gut, aber was passiert da in dir?
Also ich bin total glücklich, dass ich diese Zeit erleben durfte im Leistungssport. Es war eine wahnsinnig spannende Reise, wie gesagt, nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch immer zu mir selbst irgendwo. Also das finde ich ja am Laufen auch so schön, dass man so nah an sich dran ist, dass man aber auch alles selber irgendwo auch leistet, ja, also sowohl im Körperlichen als auch im Psychischen, wie man sich aufstellt. Gleichzeitig jetzt so 14 Jahre später fast, ist es auch immer wieder spannend, welchen Weg man in dieser Zeit auch so durchlaufen hat und dass ich manchmal auch so überlege, ach Mensch, schade, dass ich mir damals auch oft selber im Weg stand. Also aufgrund von diesem inneren und gefühlt äußeren Druck, der mir auch viel ein bisschen kaputt gemacht hat, sage ich jetzt mal, an Gefühl, also auch an glücklich sein über diese Leistung, an Stolz vielleicht auch, den ich damals gar nicht so groß empfunden habe. Und eben auch, dass ich vielleicht Leistung gar nicht so abrufen konnte, weil ich mich oft unter den persönlichen Druck so gestellt habe, leisten zu müssen, weil ich Sponsoren hatte, Trainer hatte. Dieser Leistungsanspruch, den ich selber an mich einfach gestellt habe, dass der manchmal auch zu groß war. Und ich mir dadurch einfach auch den ein oder anderen Erfolg, aber auch das ein oder andere gute Gefühl einfach genommen habe. Und ja, den ganz großen Schritt vielleicht dadurch auch nicht geschafft habe, mich mal für die Olympischen Spiele zum Beispiel zu qualifizieren. Aber von heute betrachtet gleichzeitig finde ich es total schön, weil mir dieser Leistungssport und dieser Weg, den ich da möchte durchlaufen habe, auch wahnsinnig viel geebnet hat, mir extrem viel gezeigt hat über mich selber, über meinen Körper, über meine Psyche. Ich habe tolle Reisen machen können, ich habe mit unfassbar tollen Leuten arbeiten dürfen und bin einfach wahnsinnig dankbar für diese tolle Zeit. Ja.
Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch mir einige Interviews mit dir angehört und auch gelesen. Und es gibt ein Wort, das in den Gesprächen, die du heute führst übers Laufen, immer wieder auftaucht, wieder und wieder. Und das ist das Wort Leichtigkeit. Das sagst du ganz oft und das finde ich ganz, ganz spannend. Denn ich sehe einen ganz großen Widerspruch darin, wenn man alles, was man tut, trackt, wenn man genau weiß, wie viel Gramm Protein habe ich jetzt heute zu mir genommen, um wie viel Uhr muss ich essen, damit ich in 2,5 Stunden Höchstleistung bringe, wie viel Kalorien hat mein Mittagessen, wie viel Portionen Gemüse habe ich gegessen, wie war meine Pace, um wie viel Uhr bin ich losgelaufen, wie war mein Blutdruck, wie war mein Puls. Also es klingt nach einem erheblichen Widerspruch, wenn man alles misst, alles trackt, alles kontrolliert. Und da sind wir wieder bei der Kontrolle, von der du eben gesprochen hast. Was kann daran leicht sein? Also wie läuft man mit Leichtigkeit?
Spannend, wie du das aufgelistet hast. Also ich sag mal so, das sind natürlich Daten, die man nutzen kann, die man teilweise auch nutzen muss. Aber ganz so analytisch bin ich zum Glück nicht, dass ich mir all das so vorher und danach und immer so bewusst mache. Aber sicherlich, keine Frage, es gibt natürlich Punkte, die dir das Laufen leichter machen. Und ich finde, ein zweites Wort, was mich, glaube ich, sehr beschreibt und was ich sehr viel mitnehme, ist das Wort Bewusstsein. Und das Thema Bewusstsein und Leichtigkeit kommt für mich auch oft miteinander einher, weil Leichtigkeit kann ich haben, wenn ich mit meinem Bewusstsein Dinge auch vorher gut vorbereitet habe. Und vielleicht geht es auch dem einen oder anderen Hörer so, dass er schon mal ein schlechtes Erlebnis beim Laufen hatte, weil er zum Beispiel vorher gefrühstückt hat oder und da zu viel gegessen hat oder irgendwie mittags in der Kantine noch sein Schäuferler hatte und dann um 16 Uhr zum Laufen gehen will und merkt so, wow, okay, es geht jetzt nicht so gut. Und das sind vielleicht diese zwei Punkte, die miteinander einhergehen. Mit dem Bewusstsein zu wissen, ich habe später ein Training, gestalte ich mein Frühstück zum Beispiel anders, als wenn ich weiß, ich gehe nicht zum Laufen. Und da kommt vielleicht der dritte Begriff der Kontrolle wieder mit dazu. Ich sehe die Kontrolle heutzutage für mich überhaupt nicht mehr als was Negatives, sondern es ist eher schön, dass ich so ein großes Wissen über mich, meine Fähigkeiten, aber auch über meine Bedürfnisse des Körpers habe, dass ich das nicht als negative Kontrolle wahrnehme im Sinne von, oh, jetzt darf ich nur Porridge essen, sondern ich weiß, es tut mir gut, weil ich dann leichter laufen kann, wenn ich das Richtige gegessen habe. Und ich persönlich laufe zum Beispiel auch leichter, wenn ich gewisse Dinge eben unter Kontrolle habe und ich mag es deshalb zum Beispiel gerne auch mein Puls zu messen. Aber ich bin jetzt nicht beim Laufen ständig dabei zu gucken, oh, jetzt bin ich 2 Schläge zu hoch. Ganz im Gegenteil. Ich schaue fast gar nicht auf meine Uhr. Ich bin da überhaupt nicht abhängig von meinem Puls oder meinem Tempo, sondern laufe da sehr stark nach Gefühl, weil ich das aber auch natürlich auch gelernt habe, meinem Gefühl folgen zu können und kontrolliere mich immer wieder über ja, mein Gefühl, dass ich dann über die Uhr nochmal nachschaue und sage, ah, okay, passt. Genau. Aber ja, es ist spannend. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, den man vielleicht auch in gewisser Weise durchlaufen kann oder muss als Läufer, der regelmäßig laufen möchte, weil es einem schon auch hilft, gewisse Dinge zu wissen, wo wir dann beim Thema Kontrolle sind. Aber dann eben es auch wesentlich leichter läuft.
Jetzt hast du dich als studierte Sportwissenschaftlerin und auch Ernährungswissenschaftlerin natürlich total damit beschäftigt. Du bist totaler Profi, was das angeht. Deine Kundinnen und Kunden fragen ja auch nach Ernährungsratschlägen bei dir nach. Wenn du jetzt wir machen mal die Kurzzusammenfassung. Deine Top 5 Ernährungstipps für Läuferinnen und Läufer.
Ich sag mal so, es gibt natürlich die Ernährungsform, die eigentlich die beste für jedermann, jeder Frau wäre. Das ist die sogenannte intuitive Ernährung. Allerdings haben wir natürlich oft verlernt, uns intuitiv zu ernähren, weil wir teilweise durch das Überangebot, teilweise durch falsche oder schlechte Ernährungsgewohnheiten auch verlernt haben, auf unseren Körper hören zu können. Denn wenn man jetzt jemandem sagt, der zum Beispiel regelmäßig am Tag ein weißes Brötchen hier, ein bisschen Süßgetränk dort, sagt, ernähr dich intuitiv, dann wird der sehr häufig zu etwas zu essen greifen zum Beispiel, weil eben der Blutzuckerspiegel ständig weit hochgeht und wieder abfällt. Das heißt, da wäre die intuitive Ernährung die falsche. Aber wenn wir jetzt ganz konkret sagen, du möchtest was machen, um wirklich noch besser zu dich besser zu ernähren, dann wären folgende 5 Tipps die besten. Also Tipp Nummer 1 ist, sich mit möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln zu ernähren, die gleichzeitig möglichst regional und saisonal sind. Das heißt, lieber selber kochen, als fertig zu kaufen. Auch lieber in der Kantine mal zu überlegen, ist das ein gutes Essen oder nicht? Oder nehme ich mir lieber selber was mit? Das wäre so Tipp Nummer 1, dass man wirklich sich erstmal Bewusstsein schafft und unverarbeitet regional, saisonal ist. Tipp Nummer 2, viel mehr Gemüse essen. Gemüse enthält wahnsinnig viele Ballaststoffe, Mineralstoffe, Vitamine, Antioxidantien, ist sehr nährend und gleichzeitig mit wenig blutzuckerförderndem Fruchtzucker und gleichzeitig auch mit wenig Kalorien. Das heißt, bei Gemüse so viel essen, wie nur irgendwie geht, kann man vielleicht fast sagen. Und bei Obst gerne sich wirklich eher an diesen 2 bis 3 Portionen am Tag orientieren. Aber bei Gemüse gibt es keine Limitierung. Und in dem Zusammenhang auch zu Tipp Nummer 2, je bunter, desto besser. Also versuch wirklich, alle Farben des Regenbogens in deiner Ernährung umzusetzen. Isst dunkle Beeren, isst gelbe Paprika, Ananas, nimm die roten Gemüsesorten mit dazu. Lila, auch über die Aubergine, sehr, sehr gesund. Natürlich auch alles, was grün ist, enthält viel Chlorophyll und viele Mineralstoffe. Also Brokkoli oder ähnliches, Wirsing, Grünkohl und so weiter. Also je bunter, desto besser. Das ist Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 3, möglichst viele Vollkornprodukte eben auch wählen und davon auch möglichst vielseitig. Also ich vermeide zum Beispiel Weizen, so gut es geht, was jetzt nicht heißt, dass ich nicht beim Bäcker auch mal eine Breze kaufe. Deswegen auch da, ich finde es immer gut, nicht zu stringent zu sein und zu streng, weil das, glaube ich, zum Gegenteil führt. Aber möglichst auf Vollkornprodukte setzen und auch da immer mal auf Emmer setzen, auf Dinkel, auch im Müsli eben mehr auf die unterschiedlichen Flocken eben auch zu gehen und auch da vielseitig eben zu essen. Punkt Nummer 4, ganz wichtig, ausreichend Öle, also gesunde Fette essen. Auch da eher auf die pflanzlichen Fettsäuren setzen, die jetzt zum Beispiel über Nüsse, Kerne, Samen kommen, Hanfsamen, Leinsamen. Natürlich die unterschiedlichsten Nüsse. Eine Handvoll Nüsse ist ein absolutes Muss jeden Tag. Wenn man das im Ganzen nicht gerne hat, dann gerne einfach auch gehackt oder einfach klein gemacht ins Müsli mit dazugeben. Ist auch für Kinder oft eine tolle Möglichkeit. Das kann man ihnen in Anführungsstrichen so ein bisschen untermogeln. Vor allem für die Kinder, die das sonst nicht so gern haben, kriegt man auch mal eine Walnuss zum Beispiel ganz gut unter. Und genau, da auf jeden Fall auf ausreichend gute Fettsäuren achten. Sie sind antientzündlich, sie helfen uns für unser, einfach für unser Immunsystem und sind ganz wichtig für unsere Herzgesundheit. Und wenn es um tierische Fettsäuren geht, dann gerne auf das Omega-3-Öl gehen, also zum Beispiel wirklich als eine Zusatzergänzung über ein Öl oder sonst über 1 bis 2 Portionen Fisch. Aber da muss man natürlich auch wieder aus ökologischer Sicht ein bisschen aufpassen. Genau, aber ich würde, wenn wir auch von Fetten sprechen, natürlich die pflanzlichen Fette sonst eher, die tierischen Fette eher vermeiden, die jetzt über Fleisch zum Beispiel kommen. Und Punkt Nummer 5 ist noch ganz wichtig, natürlich auch unsere Getränke. Also wir brauchen ausreichend Wasser und zwar immer. Mhm. Wasser einfach morgens schon direkt nach dem Aufstehen mit einem großen Glas lauwarmen Wasser starten oder auch zwei. Immer eine Flasche Wasser dabei haben. Mhm. Ich gehe nie ohne Trinken aus dem Haus. Also entweder ist es bei mir im Auto mit dabei, in meinem Rucksack, in meinem Fahrrad, egal wo. Wir brauchen immer gutes Nährstoff- oder mineralienreiches Wasser. Und wir haben es jetzt hier auch mit stehen und lieber über den Tag hinweg ausreichend trinken, als abends dann den großen Durst nachzutrinken und natürlich alle gesüßten Getränke vermeiden. Und da sind wir vielleicht noch bei dem ergänzenden Punkt, den ich bei fünftens mit unterkriege, natürlich der weiße Zucker. Also alles, was jetzt so weiße Zuckerarten in Süßigkeiten, Kuchen, Keksen und so weiter angeht, reduzieren. Ich spreche nicht von Tabu. Ich finde, es gibt überhaupt kein Tabu. In meiner Ernährung gibt es gar kein Tabu. Ich trinke Alkohol, ich esse Süßigkeiten, ich esse mal eine weiße Breze. Aber es kommt immer darauf an, wann und wie viel.
Also die Menge macht das Gift.
Das ist der allerwichtigste Punkt tatsächlich, ja. Aber Süßgetränke sind für mich tatsächlich eigentlich ein No-Go. Das ist vielleicht das einzige Tabu. Genau, ja.
Weißbier aber nicht, ne? So ein alkoholfreies
Thema. Alkoholfreies Weißbier. Ich habe ja tatsächlich meine Diplomarbeit damals drüber geschrieben in München. Habe ich studiert an der TU München und da gab es eine große Studie, die B-Magic-Studie, und die ging eben um die Auswirkung von alkoholfreiem Weißbier aufs Immunsystem. Und erst war ich auch so ein bisschen so, dass ich dachte, soll ich das wirklich machen? Als mich da der Herr Scheer, der mich damals sportmedizinisch auch betreut hat, angesprochen hat, dass er sagte, Mensch, wir haben hier ein super spannendes Thema, Ernährungsprotokolle von den Marathonläufern, die hier bei der Studie dabei sind. Hast du nicht Lust? Das ist doch total dein Ding. Und ich so, mit Alkohol beim Weißbier weiß ich auch nicht. Naja, habe ich mir das angeschaut und fand es super spannend. Genau, also es ist, wenn man es abkürzt, es ist empfehlenswert nach dem Sport. In unserer Studie haben die Teilnehmer allerdings 1 bis 1,5 Liter davon jeden Tag getrunken und dadurch eine immunpositive Wirkung gehabt. Aber trinke ich tatsächlich ganz gerne, besonders im Sommer, wenn es warm ist, dann schmeckt es einfach auch gut und erfrischt einen.
Aber es funktioniert nur mit alkoholfreiem, ne? Also das, die Einschränkungen muss man dann zugeben.
Ja, ich sag mal so, eben Alkohol, wissen wir alle, ist ein Zellgift. Alkohol hat auf unseren Körper überhaupt keine positive Wirkung, auch noch nie gezeigt. Das Einzige, was jetzt aus diesen alkoholischen Getränken, die dann womöglich positive Auswirkungen haben könnten, wie jetzt beim Rotwein positiv sind, hat leider nichts mit dem Alkohol zu tun, sondern eben tatsächlich mit dem antioxidativen Anteil aus der roten Beere, aus der roten Traube. Das heißt, du kannst gerne auch den Traubensaft trinken. Also da muss ich euch enttäuschen, Alkohol hat leider überhaupt keine positive Wirkung auf unseren körperlichen Mehrwert. Alle anderen Faktoren lassen wir jetzt mal ausgeschlossen. Aber ich finde es ja schön, dass es eben inzwischen diese alkoholfreie Variante gibt. Und es ist doch super, wenn man die wählen kann und sich dadurch ja eigentlich was Gutes tut und trotzdem einen positiven, leckeres Geschmackserlebnis nach dem Sport hat.
Absolut. Lass uns mal ganz kurz zu deinem Punkt 1 nochmal zurückkehren. Du sagtest gerade möglichst saisonal, möglichst regional und möglichst unverarbeitet. Trotzdem ist gerade im Sport, wenn man mehr leisten möchte als den gemütlichen Dauerlauf 2x die Woche, um ein bisschen fit zu bleiben, das Thema Nahrungsergänzungsmittel ein ganz großes. Du nimmst Gele mit auf lange Läufe. Es gibt, also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das gerade wirklich eine große Welle ist oder ob nur mein Instagram davon gerade, warum auch immer, geflutet ist, aber Proteinpulver ist gerade, habe ich das Gefühl, ein Riesenthema. Das ist ja alles hochverarbeitet, das ist alles extrem konzentriert. Wie sinnvoll ist das? Ab wann würdest du sagen, das, was ich über die normale Ernährung nicht reinkriege, muss ich substituieren?
Also ich denke, da müssen wir zwei Bereiche aufmachen. Einmal den Bereich Leistungstraining und das ist jetzt jemand, der Marathontraining macht, ist schon in einer gewissen Form in einem Leistungstraining unterwegs. Auch diejenigen, die jetzt ein Halbmarathontraining mit mindestens 4 Trainingseinheiten pro Woche absolvieren, sind in einer Art Leistungstraining unterwegs. Und da ist es auf jeden Fall sinnvoll, besonders für diese lange Wettkampfbelastung auch eine angepasste Ernährungsstrategie auch zu trainieren. Denn klar ist, unter Leistung oder unter so einem Halbmarathon-Marathon, der jetzt zwischen, sag ich mal, 1,5 bis 6 Stunden, je nachdem, oder auch für Ultraläufer, Verkäufer noch länger unterwegs ist, für diejenigen ist es einfach wichtig, dass sie schnell verfügbare Kohlenhydrate zu sich nehmen. Und deshalb hatte ich vorhin auch in dem letzten Punkt quasi auch nochmal unterschieden mit dem Zeitpunkt. Also die Frage ist immer dem, wann nehme ich was zu mir? Und in so einem Moment, wie jetzt zum Beispiel bei meinem Training, was ich gestern gemacht habe, langen Dauerlauf, 25 Kilometer, richtig mit Endbeschleunigung und Vollgas, da brauche ich definitiv eine optimierte Ernährung, die eben schnelle Zucker, weiße Zucker mir gibt, weil mein Körper in dem Moment genau das braucht, um eben den Stoffwechsel in dem Moment zu optimieren, um eben mir ja auch länger eine positive Leistung auch zu ermöglichen, ohne dass ich mit Krämpfen oder mit einem Hungerast irgendwie meine Leistung oder mein Training abbrechen muss. Das heißt, für diejenigen ist es schon wichtig zu überlegen, was brauche ich wann. Wer einen Marathon läuft, braucht eine Versorgung über isotonische Getränke oder über ein Sportgel oder über Shots oder ähnliches. Und das hilft dir einfach nur, deine Leistung besser abrufen zu können. Wenn wir jetzt zum Thema 2 gehen, zum Thema Proteinpulver und Alltagsernährung, da ist es natürlich auch immer wichtig zu verstehen, warum nehmen die Leute das? Also nehmen sie es, weil sie sagen, es ist einfach für mich leichter, einen Proteindrink zu nehmen, als mir jetzt einen Quark zuzubereiten. Ist es vielleicht für mich auch die vegane Alternative, weil ich eben vermeiden möchte, dass ich so viele tierische Eiweiße eben zu mir nehme. Es ist einfach ein bisschen konzentrierter und optimierter und es hilft mir vielleicht auch, meinen Alltag, der eben auch stressig ist, ein bisschen leichter zu gestalten, weil ich je nachdem vielleicht nicht die Zeit dazu habe, mir noch was Großartiges zuzubereiten. Das heißt, auch da finde ich immer wichtig zu überlegen, okay, warum nehme ich das und wann nehme ich das? Und ich persönlich bin immer ein Freund davon, zu vermeiden, Produkte zu nehmen, wenn ich es nur irgendwie kann. Aber eben rund um mein Training mache ich das sehr gerne optimiert. Und es ist einfach wichtig, sich da auch Bewusstsein zu schaffen. Wie du sagst, es ist hochverarbeitet. Oftmals sind Süßstoffe mit dabei. Oder auch, muss man immer gut hinten drauf gucken, natürlich auch einfache Zuckerquellen. Und dann wird aus diesem guten Proteinpulver schon wieder nicht unbedingt ein positives, gutes Getränk. Also da immer mal zu gucken. Und am Ende, die Vielseitigkeit macht es natürlich auch aus. Wenn ich das jetzt 2-mal in der Woche nehme, nachdem ich irgendwie ein Lauftraining gemacht habe oder ein Krafttraining gemacht habe und es mir dann leichter fällt, dann in den nächsten Schritt meines Alltags zu gehen, finde ich das in Ordnung. Wenn du das jetzt jeden Tag zu dir nimmst, statt anständig zu essen, wäre ich jetzt kein Freund von einem Proteinpulver.
Wenn wir schon beim Thema zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge essen sind, du hast so ein Bananenthema, ne? Also Banane und Marathon. Kannst du uns da mal kurz abholen, was so das große Missverständnis der bananenessenden Marathonläufer ist?
Ja, die Banane ist natürlich für einen Veranstalter, der einen Marathon macht, ist die Banane natürlich ein leichtes Produkt. Die ist relativ günstig, sie ist leicht zu übergeben, sie produziert nicht sonderlich viel Müll und sie ist ja, einfach auch schnell übergeben an den Stationen. Aber die Banane ist einfach in der Regel vor allem bei Marathonveranstaltungen eher grasgrün und enthält entsprechend relativ viele Ballaststoffe. Was heißt grasgrün? Aber sie ist eher eine grüne Banane als eine braune. Wenn wir eine Banane essen wollten während einer Belastung, dann dürfte sie am besten wirklich braun sein, also von außen fast braun und relativ barzig, dann ist quasi, sind die Zucker, die darin enthalten sind, schon mehr auf Einfachzucker quasi gereift und dann sind sie auch besser verträglich. Aber dann ist noch ein Punkt mit den Mineralstoffen und da muss man sagen, ist die Banane einfach auch nicht das Richtige für lange Belastungen, weil die Banane eben nicht so viel Natrium enthält und das ist das Mineralium, was wir brauchen, um eben Krämpfe zu vermeiden, sondern sie enthält eben mehr andere Mineralstoffe und ist deshalb auch vor allem nach der Belastung sinnvoll, also zum Beispiel über das Kalium, was sie enthält. Und von daher bin ich kein Freund von der Banane unter Belastung. Wenn du sie vorher essen möchtest, sehr gerne. Also ich nehme mir zum Beispiel zu meinem Marathon inzwischen meine Banane vorher mit. Ich habe so eine schöne Bananendose. Da reife ich sie mir schon über die Woche vor und am Marathonrennmorgen, 2,5 Stunden davor, esse ich sie sehr gerne in mein Müsli. Währenddessen würde ich dann tatsächlich lieber auf Gels setzen und die am besten auch selber mitnehmen. Dann weiß man, dass man sie verträgt, denn die Verträglichkeit unter Belastung ist auch eine andere als in einem leichten Training zum Beispiel, weil unser Magen-Darm-Trakt unter Belastung einfach auch überhaupt keinen Bock hat zu arbeiten und auch nicht soll. Ne? Unser Blut soll in unserer Muskulatur sein, aber wir können das trainieren, 5 bis 7 Mal im Training eben ausprobiert, lernt unser Magen-Darm-Trakt auch zu verarbeiten und dann funktioniert es auch im Marathon besser.
Okay, also der Großabnehmer für Bananen sollte jetzt besser zugehört haben.
Genau.
Wenn du so übers Laufen sprichst, dann merkt man ja, wie sehr das dein Leben bestimmt. Mhm. Jetzt bist du Mama von zwei Jungs, Frederik und Karl. Frederik ist 8, Karl ist 5. Mhm. Die waren von Anfang an immer dabei. Du hast selber gerade erzählt, du bist so ein Energiebündel, ne? Du rennst mehr, als dass du gehst, du bist immer unterwegs. Aber wie hast du das gemacht?
Ja, also sicherlich jetzt heute, meine Kinder sind einfach schon größer, merke ich von Jahr zu Jahr, wie es sehr viel leichter wird, was total schön ist. Und trotzdem habe ich immer noch wahnsinnig viel Zeit und tolle Zeit mit meinen Kindern. Aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass einfach auch das familiäre Verständnis dafür da ist. Mhm. Also mein Mann und ich, wir sind beide Sportler, er ist mehr im Fahrradbereich unterwegs. Aber wir haben beide ein ganz großes Verständnis dafür, dass das ein Bedürfnis ist, was wir einfach haben und entsprechend uns da auch unterstützen. Mhm. Sicherlich, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit zum Beispiel, war das schon eine sehr große Herausforderung. Und ich habe teilweise auch gemerkt, wie mich das noch mehr herausfordert, weil ich einfach dieses starke Bedürfnis auch habe, was ja nicht nur ein Bedürfnis irgendwie aus dem Kopf ist, dass ich sage, oh, ich möchte gern laufen gehen, sondern es ist ja irgendwo auch ein körperliches Bedürfnis. Mhm. Das Laufen führt ja auch zu einer gewissen Anpassung und entsprechend, ich will jetzt mal sagen, gibt es das Wort positive Sucht vielleicht?
Wenn nicht, hast du es gerade erfunden.
Sucht hat ja manchmal eher was mit was Negativem zu tun, aber in dem Fall ist es ja schon ein Verlangen, was auch vom Körperlichen herkommt, weil man sich ja auch anpasst, weil der Hormonhaushalt und das Energiesystem sich ja auch anpasst und ich brauche das Laufen tatsächlich. Früher brauchte ich das jeden Tag, das habe ich mir antrainiert. Früher haben wir 14 Mal pro Woche trainiert, morgens aufgestanden, erstmal laufen gegangen, dann noch ein oder zwei Trainingseinheiten, einen Ruhetag. Heutzutage reicht es mir, alle 2 Tage zu laufen. In der Corona-Zeit hat sich dieses Bedürfnis auch wieder etwas reduziert, weil ich wenig Zeit hatte. Das heißt, da war es vielleicht sogar nur jeder dritte Tag. Mhm. Aber mit jedem Lauf, den man macht, passt man sich auch wieder neu an. Und ich glaube, das ist auch die Flexibilität, die ich auch selber habe. Also ich bin immer eine, die eher so eine Macherin ist, als immer eine, die zögert und überlegt, ach, mache ich das jetzt und wie kriege ich das jetzt hin? Sondern ich bin eher eine, die sagt, okay, ich bin hands-on, also let's do it. Also ich habe mir dann das eine oder das andere Kind oder beide Kinder irgendwie in Radlanhänger, in Kinderwagen. Ich hatte so einen Doppeltule-Sitzer, bin mit denen oft auch, wenn mein Mann auf Dienstreisen war, habe ich beide Kinder mit 1 und 4 in den Radlanhänger gesetzt und bin mit denen im Sommer abends in den Schlaf gejoggt zum Beispiel. Mhm. Klar ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich für mich laufen gehe, aber ich hatte eine Dreiviertelstunde frische Luft, die Kinder sind dabei eingeschlafen, ich habe die dann schlafend ins Bett gelegt und alle waren glücklich. Und oder habe mir dann den Kleinen aufs Radl gesetzt, habe den nebenbei geschoben, den anderen im Kinderwagen mitgeschoben. Also eher einfach mal machen und einfach mal ausprobieren. Und ich würde behaupten, dass ich auch heute davon noch ganz stark profitiere, weil meine Kinder einfach extrem flexibel sind. Mhm. Die sind auch, wie jetzt heute Morgen zu unserem Termin, sagt mein Sohn, Mama, ich will in den Kindergarten radeln. Und sage ich, boah, Kali, ich habe jetzt das nicht eingeplant. Ich wollte mit dem Auto fahren, weil ich muss danach gleich in die Stadt weiter. Und jetzt den Umweg dich zum Kindergarten 1,5 Kilometer und wieder zurück. Mama, aber ich will mit dem Fahrrad fahren und die Sonne scheint und so. Und da habe ich auch gedacht, okay, also irgendwie ist es ganz süß und es ist ja auch cool, dass er das von mir jetzt einfordert. Mhm. Und er sagt, nö, dann ziehe ich mir halt die Handschuhe an, weil ich dann sage, das ist aber schon auch noch kalt draußen, habe ich irgendwelche Argumente gesucht. Weil ich gedacht habe, oh, sonst komme ich zu spät. Aber nein, er ist so überzeugt, er sagt, nö, wir tun auch was Gutes für die Natur. Mhm. Und so sind meine beiden Kinder extrem flexibel, egal welches Wetter, egal wie es draußen ist. Die verlangen inzwischen von mir sogar manchmal mehr Aktivität und inzwischen nehme ich beide auf dem Radl mit, wenn ich mal eine Runde joggen gehen will und eben niemanden für die Kinder habe. Und finde das super, super schön. Und diese Flexibilität merke ich in allen Lebensbereichen bei meinen Kindern, dass sie einfach für vieles auch sehr spontan einfach zur Verfügung stehen, dass sie einfach mitmachen, dass sie es einfach ausprobieren und dass sie irgendwie auch, dass sie das auch genießen, dass die Mama so eine quirlige Mama ist. So eine Kamikaze-Kuh, wie sie mich im Urlaub letztes Jahr genannt haben, als ich das erste Mal auf dem Fulli saß und in Norwegen irgendwelche Trails runtergedonnert bin. Meinen sie auch, boah, unsere Mama, die ist echt eine Kamikaze-Kuh, das hätten sie mir nicht zugetraut. Und das finde ich irgendwie auch schon wieder ganz lustig.
Lass uns mal über Kinder und Sport sprechen. Mhm. Da hast du ja quasi 2 Blicke drauf. Einmal den als Mama. Mhm. Also du hast deine Kinder quasi schon im Kinderwagen mit auf die Joggingstrecke genommen. Die kennen das nicht anders. Die wissen auch, dass es dir manchmal um Tempo geht, ne? Und wie weit man jetzt kommt. Und hast so kleine Wettrennen mit ihnen veranstaltet und geguckt, bist du schneller, wenn du läufst oder sie, wenn sie Rad fahren. Mhm. Und gleichzeitig setzt du dich auch hier in Bamberg ein und hilfst Kindern, Grundschulkindern zum Beispiel bei der Vorbereitung auf den Weltkulturerbelauf, siehst dabei zu, wie Kinder so an den Sport herangeführt werden. Wie viel Sport sollte ein Kind eigentlich machen? Also ist es okay, wenn man so ein bisschen ja, gemütlicher ist, dann doch lieber irgendwie auf dem Sofa rumhängt und dann kommt das schon irgendwann? Wie viel Druck sollte dahinter sein? Wo sollten Eltern sagen, so okay, jetzt muss da mal was passieren?
Ich glaube, das Beste ist immer, Vorbild zu sein und selber aktiv zu sein. An sich sind Kinder von ihrem Naturell her Bewegungsliebhaber. Also ich kenne wenige Kinder, die jetzt sich nicht bewegen wollen, außer sie werden natürlich dazu auch irgendwo heranerzogen, dass sie sich wenig bewegen. Und wenn sie natürlich in unserer heutigen Zeit auch ein großes Angebot an elektronischer Bespaßung, sage ich mal, haben. Und das ist für viele Kinder schon ja ein großer Anreiz, da sich lieber vor die Glotze zu setzen oder mit der Switch zu spielen oder irgendwie ja eben das Handy von den Eltern auch zu bekommen. Und das sehe ich schon viel. Und es ärgert mich so ein bisschen, weil ich es schade finde, dass die Eltern ihren Kindern wirklich einen Weg verbauen für später. Weil die Grundlage halt im Kindesalter gelegt wird. Und jeden Meter, den die Kinder rennen, jeden Schritt, den sie einbeinig machen, wenn sie über was drüber balancieren, rückwärts laufen, hochklettern, auch mal runterfallen, das ist so eine wichtige Basis, die sie auch nie wieder nachholen können. Was die Kinder im Kindesalter verpassen, gibt es einfach nicht wieder als Erwachsene. Ich habe ja auch viele Erwachsene in meinen Coachings, wo ich genau sehe, die mir das auch erzählen, dass sie als Kind wenig Sport gemacht haben. Die haben es so viel schwerer, sich eine Basis aufzubauen, konditionell, aber auch von der Koordination, von ihren Bewegungsbildern, von ihrer Muskulatur. Die haben es sehr viel schwieriger. Und das motiviert mich aber ehrlich gesagt einmal mehr, die Kinder eben anzuregen zur Bewegung. Und jetzt habe ich gerade auch wieder mit unserer Schule in Bischberg Kontakt gehabt für den Erberlauf hier. Ich gehe in den Kindergarten, um da die Kinder vorzubereiten für den Lauf. Ich habe meine Kettkurse, also Kids-Athletik-Training hier in Bamberg, was ich immer so blockweise anbiete, startet jetzt nach Ostern auch wieder auf der Erberinsel, wo ich einfach Kindern Spaß an der Bewegung beibringen möchte und das so natürlich wie möglich. Also deswegen sind wir auch am liebsten eigentlich draußen. Auf der Erberinsel springen wir über die Bänke, wir rennen die Pyramiden hoch und wir laufen barfüßig, wir gehen durch den Sand. Aber ich versuche ihnen eben so die ganz elementaren Grundlagen zu zeigen, wie man sprintet, wie man sich sinnvoll und sauber bewegt, damit sie halt für später das mitnehmen können. Und was dabei aber auch total schön ist, wir erleben dadurch natürlich auch eine soziale Umgebung. Wir sehen andere Kinder sich bewegen. Wir sehen andere Leute, die vielleicht, keine Ahnung, auch mal Müll fallen lassen. Und meine Kinder aus der Gruppe heben das dann auf und sagen, oh, der hat da das Plastik einfach fallen gelassen. Und so, also es ist ja auch ein Naturerlebnis, was da mit dabei ist. Und sie nehmen auch ganz viel mit nach Hause. Also ich male mit den Kindern auch oft Gedankenbilder, die sie dann mitnehmen sollen. Zum Beispiel ein ganz schönes, was man vielleicht auch mal mitnehmen kann, ist so das mit dem Auto. Mein Körper ist wie ein Rennauto. Und nur wenn ich mein Rennauto auch richtig belade mit der richtigen Energie, kann ich auch schnell rennen oder schnell fahren. Das ist wie Gaspedal und Bremse. Wenn ich eben das Falsche esse oder das Falsche tanke, dann kann ich nicht Vollgas geben. Und das ist für die Kinder oft total schön. Und es kamen auch schon Kinder dann eben von dem Kurs nach Hause und erzählten den Eltern, Mama, ich brauche jetzt Paprika, Gurke und Karotte heute Abend. Und dann sagt die Mutter, ich habe keine Paprika. Du hast noch nie gerne Paprika gegessen, aber ich könnte dir Tomaten anbieten. Nee, die Leni hat gesagt, ich soll Paprika, Gurke und Karotte essen. Und dann kriege ich die Nachrichten von den Eltern, die sagen, das ist total süß. Sag ich, ja, okay, das nächste Mal habe ich dann die Liste noch erweitert. Sage ich, das war nur eine Auflistung. Du darfst auch gerne Tomate essen. Aber es ist schön, also sie nehmen wahnsinnig viel mit, motivieren auch ihre Eltern auch mal zu Übungen und eben auch ihre Geschwister. Und teilweise eben auch in der Schule höre ich dann, dass sie ja eben auch die anderen Mitschüler dazu animieren, mehr zu machen. Und das fängt im Kleinen an und wird dadurch vielleicht ein bisschen Größeren dann eben auch weitergegeben. Und das finde ich total schön.
Wenn du jetzt so auf deine Kindheit und Jugend zurückguckst und das, was du als Leistungssportlerin erlebt hast, auch was du erzählt hast, was so dein Körpergefühl und dein Verhältnis zu deinem Körper angeht, wenn du darauf zurückschaust, wie würdest du darauf reagieren, wenn deine Söhne Leistungssport machen wollen würden?
Ja, ich habe mich das tatsächlich schon gefragt, weil ich auch kürzlich in einem Interview mit auch meinen Kindern war und da sagte Frederik, also er möchte mal Leistungssportler werden. Und dann habe ich auch gedacht, okay, was macht das mit mir? Er will mal Zehnkämpfer werden, wie der Niklas Kaul, der ist sein großes Vorbild, nachdem er ihn vor 1,5 Jahren mal bei der EM getroffen hat. Und für mich ist das Wichtigste, dass meine Kinder einen Weg finden, dass sie glücklich und zufrieden sind. Und wenn sie Leistungssportler werden wollen, dann dürfen sie das gerne machen. Wenn sie es nicht werden, ist das für mich auch völlig okay. ich wurde als Kind nie in diese Schiene geschoben des Leistungssports. Ich würde eher sagen, dass meine Mama das nicht so gut fand. Gerade auch, weil sie meine Mentalverfassung gesehen hat, wie viel Druck ich mir selber gemacht hat. Und sie hatte eher Sorgen davor, dass ich da mir nicht nur Gutes tue. Sie haben mich natürlich unterstützt in den Vorhaben, die ich selber hatte, aber sie wären jetzt überhaupt keine gewesen, die mich angetrieben hätten, um zu sagen, du musst jetzt Leistungssportlerin werden. Wie gesagt, ganz im Gegenteil. Und entsprechend habe ich auch für mich so das Gefühl, ich würde meinen Kindern alles ermöglichen und ich freue mich, wie gesagt, darüber, wenn sie einen positiven Zugang zur Bewegung haben. Und ich freue mich auch immer, wenn sie Freude daran haben, bei meinen Trainings mitzumachen, zum Fußball zu gehen, Radfahren zu gehen mit uns. Und ich animiere sie selbstverständlich, sich zu bewegen. Und natürlich auch gerade mein Großer ist irgendwo auch in einem gewissen Wettkampfmodus schon auch häufiger unterwegs. Der sucht schon sehr viel den Vergleich mit sich, mit den anderen, mit mir, was auch nicht nur positiv ist, also was auch sehr anstrengend für uns ist. Aber ich denke, das ist jetzt nicht nur angelernt von mir, sondern das ist einfach auch eine Persönlichkeit, Eigenschaft, die man eben hat oder nicht hat und diesen Ehrgeiz, den hat er einfach. Und der Kleine zum Beispiel ist da gar nicht so ausgelegt. Also der bewegt sich total gerne, aber der braucht nicht diese ständige Challenge. Das heißt, da sehe ich schon, dass das auch eine gewisse, sicherlich eben auch eine persönliche Komponente ist. Aber ich bin gespannt, was mal auf die beiden zukommt und auf uns zukommt und wo sie sich hinentwickeln. Hauptsache, sie finden ihren Weg, um glücklich zu sein.
Können Kinder zu viel Sport machen? Gibt es was, wo du sagen würdest, so, nee, jetzt reicht es, jetzt ist genug für heute oder ist genug für diese Woche?
Also eigentlich würde ich denken, dass die Kinder das auch selber spüren, wann es genug ist und wann nicht. Es gibt vielleicht eine Minderheit an Kindern, die das nicht merken und dann wirklich bis zum Umfallen irgendwie sich ausbelasten. In der Regel würde ich aber denken, dass die Kinder ein sehr gutes Körpergespür haben und das gut einschätzen können. Und wir haben vorhin auch gar nicht beantwortet, wie viel Sport ist eigentlich die richtige Menge für Kinder. Also man sagt generell, eine Stunde leichtes Bewegen für Kinder oder auch intensives Bewegen ist ein gutes Maß. Also sie sollten pro Tag, ja, genau, klar. Das heißt, wenn sie in der Schule schon lang gesessen haben, ist es umso wichtiger, dass man sie zum Beispiel mit dem Fahrrad abholt oder zu Fuß von der Schule abholt, dass sie mit dem Roller vielleicht selber unterwegs sind oder dass man ihnen tatsächlich auch ein klares Sportangebot eben gibt, sodass sie zum einen Struktur im Alltag haben, was ja manchmal gut ist, dass sie eben auch mal wegkommen von der in Anführungsstrichen Konsole oder dem Zuhause-Spielen, sich auch da gesellschaftlich, sozial eben auch irgendwo zeigen. Und der Sport hat ja nicht nur die körperliche Komponente, sondern eben auch die der persönlichen Entwicklung, also sich zu messen mit anderen. Ich finde das total wichtig und es ist auch schon immer so gewesen, dass wir uns auch miteinander messen. Im Sportlichen, aber ich meine, weil ja auch die Diskussion um die Bundesjugendspiele so groß war, warum müssen wir im Sport diesen Messcharakter wegnehmen? Es gibt ja auch in Physik und in Mathe und in Musik gibt es auch Noten. Ja, und da vergleichen wir uns in Anführungsstrichen auch. Also ich finde, dass der sportliche Vergleich genauso seine Daseinsberechtigung hat und dass er auch sehr wichtig ist für die Entwicklung der Kinder, auch in ihrer Persönlichkeit. Und dass es schade ist, wenn man den Kindern diese Möglichkeit nimmt. Auch für die Kinder, die vielleicht nicht so gut sind, kann das ja auch ein positiver Ansporn sein. Und ich denke, das ist es ja auch immer wichtig, was mache ich mit der Situation als Eltern, aber auch als soziales Umfeld oder als Lehrerin, um den Kindern auch aus Niederlagen, die mein Sohn ja auch jeden Tag irgendwo mal erlebt, trotzdem wieder eine Stärke zu ziehen.
Da würde ich jetzt mal die Gegenperspektive einbringen. Die Kinder, die keine fantastischen Pädagoginnen und Pädagogen um sich haben und die immer die Letzten sind, die beim Sport in die Gruppe gewählt werden, die beim Laufwettbewerb immer als Letzte ins Ziel kommen, die auch tatsächlich spüren, dass sie unsportlicher sind als andere, die vielleicht körperliche Nachteile haben und deswegen nicht so gut sind. Für die kann das wirklich total traumatisierend sein. Was muss denn passieren, damit auch diese Kinder eine Motivation daraus ziehen? Denn eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Der Sport wird solchen Kindern in der Kindheit so vermiest, dass er eigentlich nie für was Positives steht, wo man Spaß hat oder wo ein Wettbewerb was Gutes ist.
Also ich denke, auch da gilt es, die Kinder generell einfach auch mehr zum Sport zu animieren, sie mitzunehmen. Also ich sag mal, wenn ich als Mutter merken würde, mein Kind ist da schlecht aufgestellt, würde ich persönlich, aber jetzt bin ich natürlich Sportlerin, versuchen, mein Kind einfach mit mehr Sport auch zu motivieren, sie mitzunehmen zu Einheiten, sage ich jetzt mal. Wir sprechen jetzt ja wirklich nicht von Kindern, die, sage ich mal, jetzt eine körperliche Einschränkung in dem Sinne haben. Genau. Das ist sicherlich, müssen wir das auch nochmal unterscheiden. Aber mir tut es zum Beispiel auch wirklich auch leid, wenn ich Kinder sehe, die jetzt übergewichtig sind, die auch offensichtlich tatsächlich da im Nachteil sind. Aber ich sehe die auch in meinen Laufkursen oder wenn ich jetzt in der Schule ja auch mal ein Training halte für eine Klasse, dann sind das eigentlich die Kinder, die ich ganz bewusst sogar einmal mehr anspreche und versuche, ihnen Übungen zu zeigen, aber ihnen auch Wissen mitzugeben und Motivation mitzugeben, vielleicht auch was zu verändern. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass das sehr, sehr schwierig ist, weil das von zu Hause kommt. Und das meine ich, weshalb es mir irgendwie, ich es auch ein bisschen schade finde, dass die Kinder dadurch schon sehr viel schwierigere Ausgangssituationen haben für so etwas. Trotzdem muss ich da vielleicht auch wieder sagen, es gibt ja auch, wie gesagt, auch in anderen Fächern immer wieder den Vergleich, wo jetzt vielleicht ein Kind weniger gut aufgestellt ist, weil es benachteiligt ist, weil im musischen oder in anderen Fächern. Und da gibt es auch den Vergleich. Und sicherlich, es ist ein schwieriges Unterfangen, da den guten Mittelweg zu finden, eben für die guten sportlichen Kinder, dass sie die Freude auch haben und den Vergleich auch weiterhin haben dürfen. Und die Kinder, die dem Ganzen noch nicht so so viel Möglichkeiten haben. Aber ich würde mir wünschen, dass diese Kinder eben trotzdem auch einen Zugang dazu bekommen und einmal mehr unterstützt werden von Lehrern und Eltern.
Du hast das vorhin so im Nebensatz gesagt, Menschen, die in der Kindheit diese Bewegungsabläufe nicht trainiert haben, die das in der Kindheit nicht mitbekommen haben, haben es im Erwachsenenalter viel, viel schwerer, dann gut zu laufen, Sport als was Positives mit Spaß wahrzunehmen und die fangen mit anderen Voraussetzungen im Training an. Lass uns mal auf drei verschiedene Arten von Sportinteressierten, die auf dich zukommen, sprechen. Die ersten sind die Anfänger, und ich meine jetzt ganz bewusst erwachsene Anfänger, die sagen so, jetzt reicht's, ich will was ändern. Du hast gerade diese Situation, Trennung nach der Schwangerschaft, irgendwelche Umzüge, Dinge, die irgendwie das Leben gerade ein bisschen durcheinander würfeln, genannt. Was sollten die, also was brauchen sie, um anzufangen? Wie fangen sie an? Also was ist ein guter Zeitraum und eine gute Zielsetzung? Was rätst du solchen Menschen, denen das nicht in die Wiege gelegt ist?
Ja, also sicherlich, wenn wir jetzt vom Laufen jetzt auch wiederum sprechen, als Laufanfänger. Im Grunde braucht man nicht viel. Man braucht einen Sportschuh, das ist wichtig. Also nicht den Sneaker irgendwie anziehen, der eben keinen Support hat, der einfach dafür nicht gemacht ist. Einfach sich einen Sportschuh kaufen, am besten natürlich im Fachhandel, wenn das jetzt finanziell daran scheitert, dass man sich das nicht leisten kann oder möchte, dann kann man sich sicherlich auch einen günstigeren Sportschuh besorgen. Hauptsache, es ist wirklich ein Sportschuh, der gut an den Fuß passt. Und dann braucht man im Grunde klamottenseitig jetzt gar nicht erst was großartig Neues. Also gerade für den Einsteiger, der jetzt vielleicht auch noch nicht so direkt ins große Schwitzen kommt, reicht im Notfall auch die ganz normale Jogginghose. Also das finde ich ja das Schöne am Laufen. Die Einstiegshürde oder das, was du erstmal auch finanziell aufbringen musst, um mit dem Laufen anfangen zu können, ist sehr, sehr gering. Also der Sportschuh ist das Einzige, was wirklich wichtig ist. Und genau, was da noch wichtig ist, ist dann, sich tatsächlich auch ein kleines Ziel zu setzen, um dran zu bleiben. Also das heißt, idealerweise für den absoluten Einsteiger kann man sich vielleicht sogar so einen in 12 Wochen zum 5-Kilometer-Lauf als Ziel mal nehmen und sich dann einen Trainingsplan holen. Da stehen 3 Trainingseinheiten pro Woche drin. Am Anfang ist es 1 Minute gehen, 1 Minute laufen, 1 Minute gehen, 1 Minute laufen. Das ist aber auch ganz, ganz wichtig, dass man genau diesem Wechsel auch mal folgt. Selbst wenn man in der ersten Einheit denkt, ach, das ist mir eigentlich zu lasch, ich könnte vielleicht schon ein bisschen mehr, so ist es trotzdem ganz schön, wirklich mal langsam zu starten, sich über diese 6 bis 8 oder sogar 12 Wochen auch fortzuentwickeln, aufzubauen. Und wer das schafft, 3-mal in der Woche zu laufen, der bleibt auch in der Regel mit dabei. Oder er merkt für sich wirklich, okay, das Laufen ist überhaupt nicht mein Ding. Aber das ist auch so dieses Thema mit den Gewohnheiten. Also wer es schafft, 6 bis 8 Wochen 3-mal pro Woche zu laufen, der hat zumindest mal körperlich und geistig gespürt, passt oder passt nicht. Genau. Und dann ist es natürlich neben dem Laufen noch wichtig, dass man schon auch ein paar Dinge beachtet, die jetzt so die Stabilität angehen. Also ja, ganz zum Einstieg ist es noch nicht so wichtig, aber generell ist es dann wichtig auch zu überlegen, wie baue ich mich da auch nochmal besser auf. Also mache ich ein bisschen Core-Übungen für meinen Rumpf, mache ich was für meine Beinachse, also für meine Beinmuskulatur, die beim Laufen eben auch beansprucht wird, um eben entsprechend auch Verletzungen vorzubeugen und dann auch mehr Stabilität aufzubauen, um am Ende natürlich auch schneller laufen zu können und auch bessere Fortschritte zu erzielen, auch körperlich und im Kopf und natürlich auch auf die Regeneration ein bisschen zu achten, also auch mal ein bisschen zu dehnen, mal in die Sauna zu gehen, sich auch zu entspannen und am Ende natürlich den Spaß dabei erstmal aufzubauen. Und trotzdem, am Anfang ist es manchmal schwer und man muss sich ein bisschen überwinden und das ist aber auch wichtig, deshalb hilft der Trainingsplan auch. Wenn man den an der Hand hat, dann ja, geht es ein bisschen leichter. Mhm.
Ich habe auf deinem Insta-Profil gesehen, dass ganz viele der Übungen, die du Läuferinnen und Läufern empfiehlst, Übungen sind, die ich aus dem Yoga kenne oder aus dem Pilates. Das heißt, wer da schon mal so ein bisschen Vorarbeit gemacht hat, ist eigentlich schon ganz gut aufgestellt, vermutlich.
Definitiv. Also ich finde Yoga und Pilates super. Ich wäre auch so gerne so einen Yogi. Also ich beneide alle, die das machen, wo mich vielleicht manch ein Yogi beneidet, dass ich das Laufen so cool finde. Ich kann mit dem Yoga irgendwie, also ich persönlich, ich finde immer noch nicht den Zugang. Ich suche ihn immer wieder, so 20 Minuten, mich wirklich mal auf mich einzulassen, das ist total schwer. Beim Laufen geht es innerhalb von Sekunden, dass ich total in meinem Element bin. Das ist echt spannend. Deswegen ist es schon auch so eine gewisse Erfahrungssache wahrscheinlich und Persönlichkeitssache. Aber ja, Yoga, Pilates, sensationell, unbedingt auch weitermachen, das als Ergänzung behalten. Aber das Lauftraining ist natürlich nochmal der, ja, gerade so der Cardio-Ansatz für die Ausdauer, schnellere Gewichtsabnahme, aber eben auch präventiv fürs Herz-Kreislauf-System ist ein Ausdauertraining extrem wichtig und deswegen jetzt ist ja auch die richtige Jahreszeit, um genau jetzt die Laufschuhe zu schnüren und dem Ganzen einen guten Einstieg zu geben, weil es jetzt einfach Spaß macht, die Sonne scheint, es ist länger hell und man hat dadurch auch weniger Ausreden und wenn man es jetzt schafft, mal eine Routine zu etablieren, ist es sehr viel leichter, dann auch dran zu bleiben, wenn es dann auch wärmer, heißer, sonniger wird und sich vielleicht eben tatsächlich jetzt ein Ziel setzt.
Ich laufe schon regelmäßig und will den ersten Halbmarathon laufen und mich darauf vorbereiten. Was sollte ich tun?
Also wer jetzt sagt, ich möchte gerne einen Halbmarathon laufen, ich laufe schon regelmäßig, ich bin schon quasi etabliert über 10 Kilometer, habe eine gute Grundlage. Für denjenigen ist es gut, sich auf jeden Fall einen Trainingsplan zu holen, weil gerade ein Halbmarathon steht und fällt auch mit der Vorbereitung. Das heißt, in einem guten Trainingsplan findest du einfach auch ein vielseitiges Lauftraining, was dich schneller voranbringt und entsprechend auch viel mehr Spaß macht, dich viel mehr fordert, aber auch motiviert. Der Halbmarathon ist für mich ehrlich gesagt wirklich die Königsstrecke, die am körperlich besten und gesundheitlich förderndsten ist. Es ist ein sehr ganzheitliches Training. Ich sage immer, den Halben als Ganzes laufen. Wer das schafft, der kann beim Halbmarathon wirklich ein sehr vielseitiges, schönes Training eben absolvieren. Das heißt, da unbedingt einen Trainingsplan holen. Idealerweise auch mal die HF Max messen, also deine maximale Herzfrequenz über so einen kleinen Test selber machen oder über einen Laktatstufentest. Auch mal bei einem Leistungsdiagnostiker oder in der Sportmedizin. Ab 35 ist das eh nicht schlecht, wenn man sowas mal macht. Also auch so auf Herzgesundheit einfach mal guckt. Wer das noch nie gemacht hat, sollte das schon mal prüfen. Einfach auch aus präventiven Gründen, gerade wenn es dann auf so intensivere Ziele auch zugeht. Und wer aber seine HF Max kennt, der kann dann auch sein Training einfach besser steuern und idealerweise mit einem Herzfrequenzmesser dann auch trainieren. Und natürlich auch ein bisschen die Ernährung dann anpassen. Das eine geht auch oft mit dem anderen einher. Wer mehr läuft, verschiebt auch seine Bedürfnisse und ist in der Regel auch ein bisschen anders. Meistens gesünder, nicht immer. Aber eben auch da ein bisschen mehr noch drauf achten und natürlich auch auf das Drumherum immer ein bisschen schauen. Also Verletzungsprävention, eben Stabilisation, Stretching, Mobility machen. Dann funktioniert es am allerbesten.
Und dann kommt als dritte Kategorie, oh, große Überraschung, das Thema Marathon. Für viele Läuferinnen und Läufer so irgendwie das ultimative Ziel, das sie mal erreichen wollen. Wie viel Zeit muss ich da einplanen? Wie lange muss ich mich darauf vorbereiten? Was muss ich mitbringen, damit das realistisch ist?
Also idealerweise ist man schon regelmäßig beim Laufen dabei, läuft seit mindestens 1 bis 2 Jahren, hat schon ein paar Halbmarathonrennen vielleicht sogar hinter sich, damit man auch schon mal diese Wettkampferfahrung hat. Das wäre jetzt das Optimum. Wer das nicht mitbringt, heißt jetzt nicht, dass du es nicht machen solltest, aber das wäre jetzt super gut. Vielleicht überlegst du auch nochmal, laufe ich erstmal einen Halbmarathon und verschiebe mein Marathonziel nochmal um ein Jahr, weil Marathon ist schon eine sehr, sehr große körperliche Belastung, die nicht zu unterschätzen ist. Gerade die langen Läufe sind sehr lang, teilweise sehr langsam. Das heißt, man ist 2,5, 3, 3,5 Stunden laufend unterwegs. Ich finde, das ist schon eine sehr hohe Belastung, die man optimalerweise eben auch vorbereitet hat über entsprechendes Training vorweg. Und wer sich aber dieses Ziel für sich setzt, der sollte mindestens 12 Wochen spezifisches Marathontraining machen. Davor aber idealerweise eben 6 Monate so ein Halbmarathontraining, Grundlagentraining schon gemacht haben. Und für den gilt es dann natürlich schon auch einmal mehr zu gucken, ist mein Equipment noch gut? Wie steht es um meine Schuhe? Habe ich ausreichend Schuhe? Wer 4-mal in der Woche läuft, sollte 3 bis 4 Paar Schuhe zu Hause haben, die auch immer wieder durchwechseln. Sind die noch gut? Welchen laufe ich im Marathon? Besorge ich mir den lieber jetzt nochmal, 6 Wochen vor dem Rennen oder spätestens 4 vorm Rennen sollte man sich den Wettkampfschuh ausgewählt haben und eingelaufen haben oder dann einlaufen spätestens und natürlich die Ernährung auch während des Trainings dann schon optimieren und ja, einmal mehr auf das Drumherum eben auch achten, also vielleicht mal zum Physio oder Osteopathen auch mal gehen, dass man immer wieder mal guckt, bin ich richtig eingestellt, wie kann ich auch meine Lauftechnik nochmal optimieren, um eben Verletzungen zu vermeiden und wie steht es eigentlich auch um meine Blutwerte, also bin ich vom Eisen gut aufgestellt, da sind wir wieder vor allem bei den Frauen, die häufig auch einen Eisenmangel haben, aber wer regelmäßig läuft, hat einfach einen höheren Bedarf und sollte da eben seine Basisernährung optimieren. Klar, wir essen natürlich auch mehr, weil wir mehr Kalorien verbrennen. Ich sag mal, für einen langen Dauerlauf kann es ruhig mal sein, dass du 1000 Kalorien verbrennst und wenn du die entsprechend auch mit guten Nährstoffen zusätzlich wieder oder guten Lebensmitteln isst, hast du natürlich auch mehr Nährstoffe, die du aufnimmst. Aber gegebenenfalls eben da nochmal aufs Eisen, aufs Magnesium achten, auf gute Eiweiße, gute Fettsäuren und je nachdem sogar auch ein bisschen Nahrungsergänzung noch dazu nehmen, die eben auch gewisse Defizite ausgleichen könnten.
Aber das heißt, wer das wirklich ernsthaft vorhat, wer jetzt anfängt, könnte nächstes Frühjahr sehr realistisch dann bei einem Marathon sich anmelden.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch mal gucken, ob es irgendwo einen Laufkurs in der Nähe gibt. Also für alle, die jetzt anfangen, finde ich super gut, mal bei so einem Laufkurs mitzumachen, 8 Einheiten bei einem Trainer zu nehmen, der dir einfach ganz viel drumherum Wissen nochmal mitgibt, auf deine Technik guckt, auf deine Bewegungsmuster schaut, dir eben was zur Stabilisation und so zur richtigen Dosis, sage ich mal, beibringt. Wer das nicht hat, eben klar, über Instagram gerne die ganzen Postings raussuchen. Also ich versuche da ja auch wirklich so vielseitig wie möglich auch Wissen zu teilen. Wie gesagt, muss man sicherlich auch immer selektieren, wer bin ich und was ist mein Ziel. Aber da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Aber wer jetzt anfängt, kann auf jeden Fall sich für nächstes Frühling, für nächstes Frühjahr gerne auch ein Ziel raussuchen.
Weltkulturerbelauf ist wahrscheinlich dein Ziel, oder?
Absolut. 2025 im Mai steht er wieder an. Und naja, ich sag mal, als Titelverteidigerin ist es definitiv ein großes Ziel. Es wird nicht leichter. Ich bin nächstes Jahr, wäre ich dann auch schon quasi, bin ich dann 38, werde 39. Heißt jetzt nicht, dass man langsamer wird mit dem Alter, aber eben die Herausforderungen des Alltags werden auch nicht weniger. Und wie du vorhin sagtest, so 3 bis 4 Mal in der Woche laufe ich mindestens. Ich würde jetzt momentan eher auch wieder Richtung 4 bis 5 Mal gehen, halte nebenbei noch Personal Trainings, die zum einen natürlich gut sind, zum anderen aber manchmal auch das kleine i-Tüpfelchen an zu viel Belastung auch mal sein können. Also ich muss da schon auch aufpassen.
Weil du ja immer mitläufst, ne?
Na also klar, beim Lauftraining
hast du automatisch dann auch noch.
Kommst du nicht drum rum. Aber ist ja auch, wie gesagt, auch total schön, dass ich so einen aktiven Alltag und so eine aktive Arbeit haben darf, auch so eine vielseitige. Aber sicherlich muss man da ja mal gucken. Aber ich werde definitiv alles dran setzen, da nächstes Jahr wieder richtig fit an der Startlinie zu stehen. Aber jetzt für dieses Jahr habe ich auch noch einige schöne Herausforderungen mir rausgesucht und bin selber gespannt, wie mir das jetzt gelingen wird, so eben auch die richtige Dosis zwischen Familie und Alltag und Beruf zu finden. Und ja, macht mir aber momentan Spaß und ich bin wie immer positiv erstmal und euphorisch eingestellt, das Ganze anzugehen, ja.
Dann habe ich noch eine letzte Frage. Welche anderen Instagram-Accounts empfiehlst du für Läuferinnen und Läufer? Also wer macht das noch richtig gut? Wo liest du selber und denkst, ja, das war genau das, was ich heute brauchte?
Ja, gute Frage. Also ich versuche ja, weil mein Alltag ohnehin schon sehr Social-Media-lastig ist, gar nicht so viel quer zu gucken, weil ich schaffe selbst meinen eigenen Account manchmal nicht so zu bedienen, wie man es vielleicht als professioneller Influencer, zu denen ich mich nicht zähle, vielleicht machen müsste. Deswegen, ich sehe das immer noch als einen Teil meiner Arbeit, der mir sehr viel Spaß macht, der mich auch sehr erfüllt, aber den ich sicherlich nicht so professionell eben umsetze, wie es manch ein anderer vielleicht macht oder manch ein anderer vielleicht sogar denkt, wie ich es mache, weil es immer noch nebenbei eine One-Girl-Show ist quasi, die ich selber umsetze. Aber es gibt natürlich Profile, die ich mir gerne anschaue. Also ich habe so ein paar auch von so einer spanischen Läuferin, die ich total gerne anschaue. The Lucky Woman finde ich eine ganz quirlige, lustige Influencerin. Ich bin auch total gerne beim Kai Pflaume unterwegs, der ja auch ein sehr vielseitiges Programm irgendwie zeigt aus seiner Arbeit, aber das Laufen irgendwie für ihn immer Platz findet. Also sehr faszinierend, finde ich auch super cool und sehr motivierend.
Ihr seid jetzt zusammengelaufen
auch, ne? Wir waren auch zusammen mal laufen. Echt sehr inspirierende Persönlichkeit. Habe immer gedacht, also bevor wir zum Laufen los sind, habe ich gedacht, so, ich möchte eine Sache, eine Take-Home-Message, die er mitnimmt, damit er sagt, ach, das habe ich von der Leni. Da denke ich jedes Mal, wenn ich das mache, dann denke ich an die Leni Runner. Und Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es irgendwas gab, was er noch nicht wusste.
Okay.
Wahnsinn. Mhm. Ich muss ihn mal fragen, ob es irgendeine Message gab, die er tatsächlich noch hat oder die er mitnehmen konnte. Aber den finde ich echt total cool. Sehr eloquent und naja, einfach sehr sympathisch. Und noch eine gute Freundin von mir, die Gela Allmann, die ist jetzt, oder Gela Wittmann inzwischen, ist zwar keine Läuferin, aber auch eine, die viel auch über so diese Mental Health und Kopfgeschichte kommt, die ja auch nach ihrem sehr, sehr schweren Unfall zurück ins Leben gefunden hat. Und das schaue ich mir auch immer gern an, die auch Familie und Beruf gut unter einen Hut bringt. Und das macht mir auch immer Spaß. Genau, das jetzt mal so völlig aus dem Bauch heraus, spontan drei Profile, die mir gut gefallen.
Cool. Vielen Dank, dass du so viel aus deinem Leben erzählt hast, dass du uns Einblicke gegeben hast, die vielleicht nicht jeder vorher hatte. Danke für deine Zeit.
Ja, danke dir und danke fürs Zuhören. Alles, alles Gute. Bleib fit und gesund und bei Fragen bitte immer gerne melden, aber bleib dran. Es tut einfach so, so gut.
Das war der Fränkische Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Heute mit Inga-Lena Schönburg-Heuk. Mein Name ist Andrea Pauli und die Musik für diesen Podcast hat Konrad Feldrapp komponiert und eingespielt. Falls Sie diesen Podcast gerade über eine App angehört haben, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung dalassen. Und empfehlen Sie diese Episode gern weiter an Ihre Familie, den Freundeskreis oder die Kollegen. Übrigens, in der vergangenen Episode habe ich mit dem Erfinder des SAMS, Paul Maar, gesprochen. Der Kinderbuchautor lebt in Bamberg und hat mir von seinem Leben, seiner Arbeit, seiner Kindheit und seinen Selbstzweifeln erzählt. Aber auch von seinen liebsten Figuren. Sie finden die Episode in Ihrer Podcast-App oder unter www.fränkischertag.de/podcast. Haben Sie Vorschläge für zukünftige Interviewgäste, Anmerkungen oder Kritik? Dann schreiben Sie mir an podcast@mgu-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.